Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mein Name ist Marcel Brakaner, ich wohne in München, bin 32 Jahre alt und bin zu dem Thema Zusammenarbeit, Journalismus und Polizeiarbeit gekommen über Besuche von Fußballspielen in meiner Jugend. Bin da ein bisschen auf einen kritischeren Weg gekommen durch diese Besuche, weil ich mich dann fragen lassen musste, was denn dort wieder am Wochenende passiert ist, wo ich im Stadion war und festgestellt habe, dass diese Berichte vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprachen.
Olaf Sundermeier, ARD-Investigativjournalist beim Rundfunk Berlin-Brandenburg in Berlin mit den Arbeitsschwerpunkten politischer Extremismus und organisierte Kriminalität. Ich habe mit der Polizei als Reporter, Journalist seit rund 20 Jahren zu tun, in ganz unterschiedlichen Szenarien, Einsätzen im vergangenen Jahr, vor allen Dingen sehr viel im Umfeld von Demonstrationen. Rechts wie links, aller möglichen Couleur, berichte auch über Gewalt im Fußball, bin selbst Fußballfan und muss mich mit der Polizei auseinandersetzen, ob ich will oder nicht als Reporter im Einsatz.
Die Polizei sorgt für unsere Sicherheit. Journalistinnen und Journalisten berichten darüber. So war es jahrelang und lief vielleicht meistens glatt, aber in den letzten Jahren knirscht es vermehrt zwischen Polizei und Presse. Darüber wollen wir heute reden in Nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast des Deutschlandfunks. Ich bin Stefan Fries und Marcel Brakaner aus München hat uns geschrieben, weil ihm was aufgefallen ist beim Verhältnis zwischen Polizei und Presse. Herr Brakaner, können Sie mal schildern, was Ihnen aufgefallen ist?
Das war so im früheren Jugendalter, so um die 15, 16 rum, galt mein Interesse, insbesondere dem Fußball. Ich bin häufiger zu Spielen gefahren, war relativ häufig da, war dann auch nah dran, wenn es mal irgendwie zu gewalttätigen Ausschreitungen kam oder Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen oder auch an Bahnhöfen, Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei, bekommt man das ja auf seinem An- und Abreiseweg auch unweigerlich mit. Gerade dadurch, muss ich auch noch sagen, weil ich immer mit den Öffentlichen gefahren bin und nicht mit dem Auto. Wo ich mich gewundert habe, war einfach die große Diskrepanz meiner Wahrnehmung am Wochenende bei den Geschehnissen zu dem, was ich dann am Tag drauf oder spätestens in der Woche drauf in diversen Medien über das lesen musste, was denn da passiert sei am Wochenende bei den Spielen, die ich besucht habe. Und allein von der Wortwahl war ich schon teilweise sehr schockiert. Auf der anderen Seite habe ich auch zunehmend so das Gefühl bekommen, die Inhalte, die dort jetzt ganz spezifisch in den Pressemitteilungen der Polizei dargestellt werden, waren aus meiner Sicht zunehmend entweder sehr einseitig, sehr verkürzt oder direkt komplett falsch dargelegt. Und so mit 15, 16 wundert man sich da vielleicht ein bisschen oder das ärgert einen ein bisschen. Vielleicht macht man sich auch ein bisschen Sorgen, aber man fragt jetzt noch nicht so nach der Ursache. Das hat aber im Laufe der Zeit dann deutlich zugenommen, weil ich dann auch immer häufiger in diesen Situationen auch steckte, auch im, dann nicht im Fußballkontext, sondern im Demonstrationsgeschehen. Zum Beispiel im Hambacher Forst zuletzt, wo man dann einfach viel, viel näher ranrückt an die Materie und dann schon versucht zu hinterfragen, was ist denn eigentlich die Motivation dafür, dass es so eine Diskrepanz zwischen dem aus meiner Sicht natürlich sehr subjektiven Geschehen gibt und dem, was ich dann nachher in einer vorgeblich neutralen Pressemitteilung der Polizei lese. Und darüber wollen wir heute auch ausführlich reden und deswegen freue ich mich da sehr auf die Diskussion.
Das heißt, es geht nicht nur unbedingt um Pressemitteilungen der Polizei, sondern es geht auch um das, was Sie nachher in Medien gelesen haben, was aber hauptsächlich die Sicht der Polizei transportiert hat.
Ganz genau. Also klar, wenn ich jetzt 17, 18 bin, dann bin ich nicht als erstes, um da mal relativ einfach zu reden, auf die Webseite der Polizei gesurft und habe mir da die Pressemitteilung angeschaut. Ja. Das war dann ein relativ einfacher Weg, denn meine Eltern standen dann irgendwann auf der Matte und haben mich gefragt, was ich denn da so am Wochenende mache. Das sei ja relativ gefährlich und da hätte es ja auch wieder Ausschreitungen gegeben und die Polizei hätte da einschreiten müssen, so nach dem Motto, mit was für Menschen man denn da unterwegs sei, wo man dann irgendwann immer so die inhaltliche Handbremse mal reinwerfen muss und sagen muss, okay, also aus meiner Sicht stellte sich das Ganze so und so dar.
Herr Sundermeier, Sie kennen das Problem, das oft nur einseitig dargestellt wird in Medien. Können Sie erklären, was dahinter steckt?
Also in den meisten Berichten über solche Polizeieinsätze ist die Polizei tatsächlich die einzige Quelle der Berichtenden, der Journalisten, ob das jetzt in Zeitungen, im Hörfunk, sonst wo ist, in Online-Medien. Und die Polizei als sogenannte privilegierte Quelle, die eine besondere Glaubwürdigkeit besitzen muss, auch aus Sicht der Redaktion, ähnlich wie beispielsweise der Staatsanwaltschaften, muss schon als in Informationsgehalt da auch anders bewertet werden dürfen aus Sicht der Redaktion. Ich stelle aber auch fest, als Reporter, der bei sehr vielen solchen Einsätzen ist, der, wenn überhaupt, selbst berichtet von vor Ort, von Demonstrationen, von Problemfußballspielen, von konfliktträchtigen Auseinandersetzungen, verlasse mich in erster Linie auf das, was ich selbst sehe, schildere das, was ich selbst sehe, was ich einordnen kann, nutze aber die Auskunft der Polizei. Man ist oftmals einfach aber regelrecht ausgeliefert, weil die Kommunikation der Polizei, die Pressemitteilung oder inzwischen auch die Mitteilung über die sozialen Medien der Polizei die einzige Quelle sind, die man als Redaktion, als Journalist nutzen kann von einem Ereignis, bei dem man selbst nicht dabei gewesen ist. Und anders als vor 15, 16, 17 Jahren, das, was Herr Brakane schilderte, als die Lokalzeitung noch so ein bisschen das printgängige Medium war, das auch einen Redaktionsschluss hatte, auf den hin man allerdings auch Dinge überprüfen könnte, gegenchecken und so weiter, werden inzwischen Polizeimitteilungen, die über die sozialen Medien, über Twitter verbreitet werden, 1:1 auch von Redaktionen weiter verbreitet, ohne überhaupt nur den Ansatz zu machen, das zu hinterfragen. Und erst in dem weiteren Verlauf der Berichterstattung hat man als Redaktion, als Journalist die Möglichkeit, darauf einzuwirken, zu korrigieren, weiter zu recherchieren, zu ergänzen. Insofern ist also diese privilegierte Quelle Polizei, hat heute noch einen sehr viel höheren Stellenwert, noch eine sehr viel höhere Bedeutung, als das vor 15 Jahren der Fall war. Und man ist darauf angewiesen, dass die Polizei dort Fakten richtig berichtet und eben keine PR in der eigenen Sache als Partei nach einem Polizeieinsatz betreibt.
Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was diese privilegierte Quelle bedeutet. Das hat, glaube ich, auch eine rechtliche Bedeutung. Es geht darum, welche Informationen man einfach ungeprüft oder ohne sie nochmal zu recherchieren nutzen kann. Und dazu gelten in Redaktionsstuben zum Beispiel auch Nachrichtenagenturen, denen man zubilligt, dass sie für sehr viele Medien sehr gründlich recherchieren. Und eben auch, was Sie gesagt haben, Herr Sundermeier, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Polizei, dass man sagt, okay, die stellen die Sache neutral dar. Die sind kein Akteur in der ganzen Geschichte. Und das können wir einfach 1:1 so übernehmen, so wie es halt jahrelang gemacht wurde. Aber Herr Brakane hat ja selber geschildert, dass das nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was er so erlebt hat. Und wir haben in den letzten Jahren ja auch immer wieder Sachen erlebt, wo man nachher sagen musste, das war eine absolute Falschmeldung der Polizei. Also es gibt ja Beispiele darüber, um ein deutliches Beispiel zu nennen. Das spielt ja auch bei Ihnen in Berlin, Herr Sundermeier. Da geht es um ein besetztes Haus, das die Polizei räumen wollte. Und sie hat dann behauptet, dass dort eine Türklinke unter Strom gesetzt worden sei.
Sogar Lebensgefahr soll für die Einsatzkräfte bestanden haben. Auf Twitter veröffentlicht die Polizei dieses Foto. Es zeigt einen Handknauf, der unter Strom gesetzt wurde.
Es stellte sich aber raus, das war gar nicht so. Wurde aber bis dahin von vielen Medien schon verbreitet. Das ist ein Problem, ne?
Korrekt. Und es war genau dieser Effekt, den ich gerade geschildert habe. Wir reden hier über Twitter, über ein wahnsinnig schnelles Medium, was sofort weiter verbreitet, weiter verteilt wurde von den Redaktionen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Berliner Polizei diesen Sachverhalt, das ist in meiner Erinnerung etwa 4 Jahre liegt es zurück, 2017 war das, glaube ich, im Prinzip diese Situation auch selbst öffentlich korrigiert hat. Das ist wiederum die Stärke dieses Mediums, nur der zeitliche Verlauf in der Zwischenzeit und die Berichterstattung, die bis dahin passiert, erzielt natürlich schon eine gewisse Wirkung und das auch mit einer Fehlinformation, die die Polizei, Pressestelle in dieser Situation selbst aufgesessen ist, wie auch immer sie zustande kam, der Pressesprecher selbst oder auch dieses Social Media Team, inzwischen arbeiten große große Polizeibehörden ja aus einem eigenen Newsroom heraus. So ist es zum Beispiel bei der Berliner Polizei, die ja die größte Polizeibehörde bundesweit ist. Inzwischen, sie sind nicht selbst vor Ort, sondern sind darauf angewiesen, dass sie von den Polizisten im Einsatz dort eine korrekte Information bekommen. Und bis das dann bei dem Presseteam landet, kann es natürlich da auch zu Inkorrektheiten, zu Fehlern kommen, aber indem die via Twitter verbreitet werden und wahnsinnig schnell ungeprüft weiterverbreitet werden von den Redaktionen, kann so etwas passieren. Umso wichtiger ist es natürlich, dass die Polizei so einen Fehler dann auch korrigiert. Im Nachgang ist es am Beispiel der Friedelstraße, Friedel 54, passiert, aber insbesondere bei so einem konfliktträchtigen Einsatz, wo die Polizei auch als Partei gilt, für sämtliche Beobachter, für Außenstehende, stellt sich natürlich gleich der Verdacht ein, ob die Polizei nicht dadurch auch einen Einsatz, der möglicherweise überzogen war, ich bin selbst dort nicht vor Ort gewesen, legitimiert, dass man so eine Nachricht verbreitet, die von einem Risiko, von einer Gefahr für die Polizisten im Einsatz ausgeht, die sich dann im Nachhinein als nicht richtig darstellt.
Zum ersten Statement von Ihnen, Herrn Sundermeier, muss ich zu 100% zustimmen. Und ich finde, da steckt sehr viel drin. Ich würde mal versuchen, so zwei, drei Themen rauszugreifen, insbesondere das Thema der Richtigstellung am Ende. Sie haben es jetzt bei der Friedel 54, also bei diesem besetzten Gebäude bei Ihnen vor Ort in Berlin, mit dem angeblich unter Strom gesetzten Türknauf ja geschildert, dass es danach eine Richtigstellung gab. Da muss man aber auch sagen, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen gewesen, denn die kam erst relativ spät, die kam am nächsten Tag. Und das Perfide an dieser Geschichte war, dass der Ausgangstweet, in dem ja vermeldet wurde, dass dort eine Gefahr für Leib und Leben der Polizisten und Polizistinnen bestünde, tatsächlich noch bis 2019, es gab da mal eine Klage, und bis zum Ende dieser Klage ist der online geblieben. Also so eine richtige, ich sag mal, Inhaltskorrekturkultur sehe ich da nicht. Und dazu anknüpfen, das Risiko natürlich, dass nach so einer Information, die solche Konsequenzen hat, wie etwas, was die Polizei manchmal twittert, ist ein Tag schon natürlich eine relativ lange Strecke.
Also grundsätzlich muss man sagen, es ist jetzt gerade schon mal so der Umgang mit Fehlern thematisiert worden bei der Polizei, dass die Polizei, obwohl wir ganz unterschiedliche Polizeien haben, wir haben Länderpolizeien, wir haben Bundespolizei, wir haben das BKA, so viele unterschiedliche Behörden, aber unterm Strich haben die eine sehr problematische Fehlerkultur. Grundsätzlich im Umgang mit allen möglichen Defiziten, die aus Sicht der Öffentlichkeit dort festgestellt werden, aber eben auch in solchen Situationen, wenn eben im Nachgang dann die Sachen nicht so sauber, nicht so konsequent korrigiert werden und vor allen Dingen nicht so schnell korrigiert werden, wie das die sachliche Situation erfordern würde. Ich versuche grundsätzlich immer, mir selbst ein Bild zu machen, Sachen nachzuverfolgen, nachzurecherchieren, wenn ich jetzt über Demonstrationslagen rede oder von Fußballspielen, bei denen ich im Einsatz bin, also Konfliktsituationen, sehr viele, ist für mich die Polizei eine Quelle. Sie ist nicht die Quelle, sie ist eine Quelle. Das ist allerdings bei einem Nachrichtenredakteur, der morgens im Frühprogramm beim Inforadio in Berlin sitzt, beim RBB oder beim HR Info oder bei WDR 5, beim Deutschlandfunk, etwas anderes. Der sitzt am Schreibtisch, am Desk, hat die dpa-Meldung, hat möglicherweise die Polizeimeldung. So ähnlich ist es in den Online-Redaktionen auch. Kann möglicherweise noch das ein oder andere Telefonat machen, was aber auch unterbleibt. Die Polizei als privilegierte Quelle muss da dicht sein, muss funktionieren. Ich verlasse mich auf Demonstrationen grundsätzlich nicht darauf. Die Polizei ist für mich eine ganz wesentliche Quelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Großdemonstrationen wie diese Querdenken-Demonstration im vergangenen Jahr sehe, ob in Leipzig, in Berlin, in anderen Städten, wo ich gewesen bin, da gibt die Polizei zum Beispiel eine Zahl bekannt, wie viele Demonstrationsteilnehmer dort sind. Diese Zahl übernehme ich nicht ungeprüft oder verbreite sie nicht. Ich war auf einer Demonstration in Frankfurt-Oder, beispielsweise der Querdenken-Initiative. Das war so eine deutsch-polnische Initiative. Ende November, da hat die Polizei die Zahl 2.500 bis 3.000 Demonstrierende verbreitet. Ich kenne diese Stadt und den Ort sehr gut, weil ich dort seit einige Jahre lang als Reporter gearbeitet habe, kenne diesen Demonstrationsort und da habe 500 Demonstrierende gezählt, die ich in meiner Berichterstattung auch verbreitet habe. DPA hat die Zahl der Polizei ungeprüft übernommen und nachdem wir dann beim RBB im Prinzip das zum Thema gemacht haben, im Hörfunk und auch im Fernsehen, ist die Polizei von ihrer ursprünglichen Zahl abgewichen und hat das auch im Nachgang korrigiert. Aber wenn jemand in Berlin sitzt, selbst nicht vor Ort ist, nur die DPA-Mitteilung hat oder möglicherweise nur die Mitteilung der Polizei, dann ist diese Zahl in der Welt und wenn das niemand öffentlich kritisiert. Bei der Friedelstraße 54 war es, glaube ich, die Taz, die das sehr früh aufgegriffen hat. Dann ist meine Erfahrung, dass die Polizei das dann auch bei belässt und diese Fakten nicht im Nachgang richtig stellt.
Herr Sundermeier, Sie sagen ja selber, man muss sich ein Bild von vor Ort machen, aber es gab ja Gewalt gegen Journalisten von Demonstranten bei verschiedenen Demonstrationen, gerade im letzten Jahr.
Bei einer Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung in Leipzig ist es am Wochenende wieder zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten gekommen.
Und das ist nur eine von über 30 Zwischenfällen, wo Journalistinnen und Journalisten, insbesondere Fotografen, angegriffen worden sind.
Wir hatten es im einen oder anderen Fall auch, dass Polizeibeamte da entweder weggesehen haben oder dass sich auch tatsächlich zumindest in Einzelfällen, so schildern das uns Kollegen, Journalisten in ihrer Arbeit gehindert haben.
Wir können nicht Personenschutz für jede Journalistin und jede Journalistin abstellen. Sehr wohl sind wir darauf bedacht, die Pressefreiheit dort zu gewährleisten, wo immer wir es können und auch dort, wo wir entsprechende Verstöße feststellen, unmittelbar einzuschreiten.
Ja, reden wir mal über diese Demonstration in Leipzig. Da ist genau das passiert. Ich war den ganzen Tag dort. Ich war auch bei dem bekannt gewordenen Durchbruch direkt vor Ort, habe unmittelbar hinter der Polizeikette gestanden, den Hooligans gegenüber, denen dort der Durchbruch gelungen ist, auf dem Willy-Brandt-Platz, also östlicherseits des Leipziger Hauptbahnhofs. Dort waren Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Einsatz, die mich daran gehindert haben, dort mit meinem iPhone, und ich war für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für die ARD dort im Einsatz. Das Fernsehkamerateam des MDR, das an dem Tag auch den Auftrag hatte, die Bilder für die Tagesschau zu machen, war schon im Schnitt um diese Uhrzeit, also konnte diese Bilder nicht selbst mehr einfangen. Ich war darauf angewiesen, mit dem iPhone dort Bilder zu machen, die ich dann auch in die Redaktion, die ich der Redaktion hätte zur Verfügung stellen können, und Polizisten haben mich dann gehindert, das zu tun. Und jetzt will ich mal beschreiben, was in so einer Situation passiert, auch um die Perspektive von Polizisten im Einsatz zu erklären. Es gibt ja oft den Verdacht oder den Vorwurf auch von politischen Interessengruppen, die sagen, Polizisten sind politisch, ergreifend Partei für die eine oder andere Seite auf solchen Demonstrationen. Diese Erfahrung mache ich äußerst selten, kaum. Das ist vorgekommen in der Vergangenheit, in Einzelfällen, aber meistens ist es so, dass Journalisten als lästig wahrgenommen werden. Immer dann, wenn ich Konflikte mit Polizisten habe, ist das nicht zurückzuführen auf irgendwelche politischen Vorbehalte der Polizisten, sondern Polizisten haben ein Einsatzziel. Das heißt, zunächst die Versammlungsfreiheit durchzusetzen bei genehmigten Demonstrationen. Das war da in Leipzig nicht mehr der Fall. Die Querdenken-Kundgebung war aufgelöst. Es war zunächst Aufgabe der Polizei dafür zu sorgen, dass die Demonstrierenden nicht über den Leipziger Ring führen. Deswegen hat man dort zunächst zwei Polizeilinien gehalten. Hinter Hamburger Gittern ist dort in einem direkten Konflikt gezogen worden mit diesen rechten Hooligans, die so als Art Wellenbrecher funktioniert haben. Und wir Journalisten, die dort vor Ort waren, da waren etwa
ich kann es schwer schätzen, 7, 8 Reporter direkt vor Ort, die teilweise auch versucht haben, dort Bilder zu machen, werden von den Polizisten im Einsatz als Störer wahrgenommen in dieser Einsatzsituation. Und da schaffen Polizisten das nach meiner Erfahrung auch nicht so richtig zu differenzieren. Wir haben eine Flut von Leuten aus der alternativen Gegenöffentlichkeit, YouTuber, Streamer, die sich mittlerweile tummeln auf diesen Demonstrationen, die mit irgendwelchen, ich sag immer, Presseausweisen aus dem Yps möglicherweise ausgestattet sind. Aber unterm Strich ist das Grundproblem, dass das Durchsetzen von Presse Freiheit als gleichrangiges Gut zu dem Ziel, eine Versammlung im Prinzip stattfinden zu lassen auf Demonstrationen, was Polizisten als Einsatzziel haben. Das Grundproblem bei allen möglichen Demonstrationen, die ich besuche, steckt das meistens hinter den Konfliktlagen, die man mit Polizisten im Einsatz hat, die sagen, du kommst hier nicht durch, wir lassen dich nicht durch, wir wollen nicht, dass du hier Bilder machst, wir möchten nicht, dass du dokumentierst, möglicherweise auch polizeiliche Maßnahmen, Festnahmen, die wir hier durchführen. Polizisten sind auch hochgradig nervös geworden, weil sie auch immer Angst haben, dass Fehler bei der polizeilichen Arbeit vor Ort, das haben wir auch bei Fußballspielen, dokumentiert werden durch Aktivisten, durch Leute aus der alternativen Gegenöffentlichkeit. Sie wissen gar nicht, wer ihnen dort gegenübersteht. Und somit haben wir eine diffuse Gemengelage, die auf hochnervöse Polizisten im Einsatz treffen, die sich selbst auch in der gesellschaftlichen, in der politischen Diskussion unter Druck sehen.
Ich freue mich auch gewissermaßen für Sie, Herr Sundermeier, dass Sie nicht wahrnehmen, dass wenn es zu Konflikten mit der Institution Polizei kommt, das irgendwie politisch motiviert sein könnte. Ob es da jetzt
mal mir ist das ein paar Mal passiert. Ich kann das auch direkt schildern. Das ist mir nur in einem Bundesland passiert. Wie gesagt, ich mache das seit 20 Jahren und solche Vorfälle mit einem ganz klaren politischen Einschlag habe ich in etwa ein halbes Dutzend Mal erlebt in Situationen, die für mich persönlich sehr gefährlich gewesen sind, wo mir Polizisten gesagt haben, bei Pegida beispielsweise, wo ich schutzsuchend als Alleinreporter, der dort als Hörfunkreporter im Einsatz gewesen ist, 2 Tage nachdem ich in irgendeiner ZDF-Talkshow über Rassismus bei Pegida gesprochen habe und der Mob richtig wütend persönlich auch reagiert auf jemanden, den sie im Angesicht kennen. Ich wende mich an Polizisten in Einsatz als Schutzsuchender und die sagen zu mir, Herr Sundermeier, wenn Sie nicht ständig diese Demonstration in den Schmutz ziehen würden, wenn Sie die Leute nicht permanent als Rassisten bezeichnen würden, dann hätten Sie das Problem hier nicht. Das ist natürlich eine bedrohliche Situation, die sehr wohl politisch ist, die sehr, sehr gefährlich ist für mich auch als Reporter im Einsatz. Das ist aber nicht der Normalfall, das ist die Ausnahme. Und man muss auch sagen, dass insbesondere die sächsische Polizei, die ein besonderes Problem hat, mit menschenfeindlichen Einstellungen in den eigenen Reihen, auch mit polizeitaktischen Defiziten im Umgang mit Presse, mit Pressevertretern, mit Reportern, relativ viel dazugelernt hat. Ich nenne die Zäsur Chemnitz, diese Großdemonstration dort vor dem Nischel auf der Kreuzung, auch Auseinandersetzung mit Hooligans am 1. September 2018, wo ich auch alleine als Reporter dort im Einsatz gewesen bin. Ich beobachte, dass die sächsische Polizei seit dieser Zeit ihr Kommunikationsverhalten, ihr Umgang mit Medienvertretern, mit Pressevertretern deutlich verbessert hat, daran arbeitet, im Umgang mit Journalisten im Einsatz, aber einen pauschalen Vorwurf an die Polizei deutschlandweit, dass die Polizisten, die dort im Einsatz sind, mit einem politischen Spin unterwegs seien, das entspricht überhaupt nicht meiner Erfahrung. Einzelfälle gibt es immer wieder, auch die ich am eigenen Leib erfahren habe. Das ist aber nicht das Grundproblem von Konfliktlagen zwischen Polizisten und Journalisten im Einsatz.
Ja gut, da sind wir dann wieder ein bisschen auch bei diesem berühmten Einzelfällchen. Das wird ja in der alternativen Gegenöffentlichkeit, wie Sie es so schön nennen, ja mittlerweile so als, ja, das ist ein geflügeltes Wort dafür, dass es bei der Polizei mal wieder eher rechte Tendenzen gegeben hat. Aber das soll auch gar nicht das Thema sein.
Aber wenn ich das so sagen darf, Sie sind nach Ihren Schilderungen für mich jemand, der ja selbst als Teilnehmer Fußballfangruppen oder bei Demonstrationen, Hambacher Forst und so weiter, da auch Teil eines Geschehens ist, Parteiakteur. Und dass man aus dieser Perspektive auch Berichterstattung, die anschließend über Demonstrationen, über Konflikte bei Fußballspielen anders wahrnimmt als ein neutraler Medienbeobachter, der vor Ort ist. Und wir sind im Prinzip immer bemüht, uns neutral zu verhalten. Das ist natürlich sehr schwierig, weil Wahrnehmung immer subjektiv ist. Objektivität gibt es nicht. Aber wir sind eben nicht Partei als Pressevertreter, dass Sie eine andere Wahrnehmung von Berichterstattung über Konfliktlagen beim Hambacher Forst haben oder woanders. Das erleben wir auch bei anderen Demonstrationen. Mich erreichen täglich, jeden Tag, heute, gestern, vorgestern, wütende E-Mails von Demonstrierenden, von Demonstrationsteilnehmern, der Querdenken-Demonstrationen, die sich darüber echauffieren, dass die Berichterstattung über ihre Demonstrationen nicht der eigenen Wahrnehmung entsprechen, wir als Medienvertreter also Lügen ganz gezielt in die Welt setzen würden. Das ist etwas ganz Übliches, dass jemand, das geht mir als Fußballfan auch so, ich bin Anhänger von Borussia Dortmund, wenn ich als Fan ins Stadion gehe, schaue mir Dortmund gegen Bayern an und lese anschließend die Berichterstattung in einer bayerischen Zeitung über mein Spiel oder höre bestimmten Fußballreportern zu, dann bin ich natürlich sehr subjektiv, habe eine ganz starke subjektive Wahrnehmung von dem Geschehen und habe eine schwarz-gelbe Brille auf, die mich dann, in der ich vielleicht eine Elfmeterentscheidung anders bewerte, als das ein unabhängiger Berichterstatter machen würde. Und so ähnlich ist es mit der Berichterstattung von Demonstrationsgeschehen auch.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ich glaube, wir unterliegen da wahrscheinlich alle irgendwie unserer Bubble und ich werde natürlich deutlich mehr Informationen beziehen aus einem Informationskreis, der meiner persönlichen Grundeinstellung näher ist als umgekehrt. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Da werden wir, glaube ich, in der Diskussion jetzt auch kein richtig oder falsch herausarbeiten oder da bin ich auch komplett bei Ihnen. Es wird keine grundsätzliche rechtsradikale Tendenz der Polizei herauszuarbeiten sein. Darum sollte es ja auch gar nicht gehen. Was ich nur interessant finde, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, dass die Polizei sich eigentlich gelegentlich mal, teilweise auch häufiger, selber so den Stock in die Speichen steckt, ist halt, dass sie sich ihrem Handeln als politischer Akteur und halt nicht als neutraler Dritter, der auch dann neutral berichtet, sich dem nicht bewusst werden. Da gibt es ein paar Beispiele, wo ich mir so denke, okay, ist das jetzt strategisch gewollt? Es muss so sein, weil nehmen wir das Beispiel der Räumung, jetzt der Liebig 34, glaube ich, war es in Berlin vor kurzem. Da war es ja schon so, dass nach der Räumung nicht nur, ich sag mal, bürgerliche Medien eine Besichtigung der Räume genehmigt bekommen haben durch die Polizei, sondern auch YouTuber und Portalbetreiber der neuen Rechten Hand in Hand, sage ich jetzt mal, von der Polizei da durchgeführt wurden. Und wozu führt das? Das ist das Eingangsstatement, was ich vor ein paar Minuten hatte, wo es mir darum geht, ist man sich dessen nicht bewusst, wie man die Öffentlichkeit dort lenkt durch eine solche Berichterstattung, die man da entweder A selbst befeuert oder wissentlich in Kauf nimmt? Oder möchte man das tatsächlich? Also wo ich wirklich dann
Nein,
sehr
also dem muss bin. Ich ganz deutlich widersprechen, jetzt an dieser Stelle, weil ich dieses Beispiel auch gut kenne, das Sie geschildert haben von dieser Räumung. Die Polizeipresse hat dieses Problem, sagen wir es ganz direkt, es gibt jetzt zahlreiche rechte YouTuber, Leute der rechten Gegenöffentlichkeit, die sitzen sogar in der Bundespressekonferenz und gehen der Bundeskanzlerin auf die Nerven, weil sie als Journalist ausgewiesen einfach hauptberuflich dieser Arbeit nachgehen. Und diese Leute müssen von der Polizeipresse gleich behandelt werden mit uns anderen Pressevertretern wie den Tagesspiegel oder dem RBB, wenn dort über diese Räumung berichtet wird. Das ist aus Sicht der Polizei ein faktisches Problem, für das es noch keine Lösung gibt. Ich warne aber davor, der Polizei im Prinzip eine politische Absicht dabei zu unterstellen, diesen Leuten den gleichen Zugang zur Information zu geben, wie uns anderen seriösen, offiziellen Medien und Pressevertretern. Das ist tatsächlich ein ungelöster Konflikt, für den es noch keine Lösung gibt. Da streiten sich die Journalistenverbände, Verdi, der Deutsche Journalistenverband und die Polizei momentan auch drüber, wie zum Beispiel Beispiel mit welchen Presseausweisen umzugehen ist. Sie erleben auf sämtlichen Querdenken-Demonstrationen momentan, treffe ich die Führungsspitze der rechtsextremistischen NPD. Ob das der Landesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen ist, ob aus Berlin, aus Brandenburg, aus Sachsen, die sind auf jeder Demonstration unterwegs als Journalisten. Ich spreche mit denen, weil ich die seit Ewigkeiten kenne, und die weisen sich inzwischen aus als Journalisten, die sagen, ich bin Journalist der Deutschen Stimme. Das ist die Parteizeitung der NPD. Ja. Da muss die Polizei diese Leute behandeln wie Journalisten, obwohl sie möglicherweise nicht jeder Polizist im Einsatz kann das wissen, mit wem das zu tun hat. Führende Polizisten, also in der Polizeiführung, auch bei den Polizeipressesprechern, denen ist dieses Problem durchaus bewusst, aber es gibt da keine Lösung vor. Diese Leute weisen sich als Pressevertreter aus, und dann muss die Polizei diesen Leuten die gleichen Informationen zukommen lassen, genauso Rede und Antwort stehen auf Demonstrationen wie Leuten von der Süddeutschen, vom Spiegel, vom Deutschlandfunk oder vom ZDF.
Wir haben jetzt viel über, glaube ich, so, ich hätte jetzt fast gesagt im Feld, aber die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Journalisten vor Ort, dann werde ich im Angesicht der Ereignisse gesprochen. Wir hatten ja auch so ein bisschen das Seitenthema eigentlich. Wie sieht es denn im Nachgang der Ereignisse damit aus? Wie geht man mit Polizeiinformationen um? Also ein bisschen in der Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten danach. Ich würde vielleicht nochmal versuchen, da ein bisschen überzuleiten, weil ich mir da schon ein paar Gedanken gemacht habe, insbesondere anknüpfend an solche Ereignisse wie G20, um das jetzt nicht komplett inhaltlich zu vertiefen. Vielleicht mal kurz skizziert. Ich habe irgendwie so
können
die Frage.
Können wir gerne machen, ich war dabei.
Ja, perfekt. Hat sich da in mir aufgeworfen. Vielleicht fangen wir am Ende an. Also die letztendliche Aussage, die die gesamten Ereignisse zusammenfassen sollte aus politischer Sicht vom werten Herrn Olaf Scholz, war ja, es hat keine Polizeigewalt gegeben. Da frage ich mich, wie kann es dazu kommen? Und das ist jetzt, glaube ich, auch keine Gesinnungsdiskussion. Es gibt da genügend Beispiele dafür, die belegen, dass es Polizeigewalt gegeben hat. Und da frage ich mich natürlich, wie kommt man zu so einer politischen Aussage, die für weite Teile der Gesellschaft aus meiner Sicht existenziell ist, dass es diese Aussage gibt. Denn diese Personen waren nicht dabei, sie interessieren sich im Zweifel auch nur beiläufig für dieses Geschehen, und sie werden diesen Stempel, da waren Randalierer und es hat nie Polizeigewalt gegeben, für immer auf diesen G20-Gipfel in Hamburg draufsetzen. Und das heißt, die werden sie auch nie wieder erreichen. Und aus meiner Sicht, muss man so etwas vermeiden, denn das ist keine inhaltliche Diskussion über etwas. Das kann kein Ergebnis von einem solchen Ereignis sein, das so fälschlicherweise zu simplifizieren. Und eine große Rolle auf dem Weg dorthin hat ja die Berichterstattung der Polizei gespielt, insbesondere am Schulterblatt am Freitag, den, 7. Juli, wo es um diese angeblich geworfenen Molotow-Cocktails von den Gerüsten ging und um die Gehwegplatten, was sich viel, viel später herausgestellt hat, dass es diese faktisch nie gegeben hat, beziehungsweise es keine Beweise dafür gab, um das korrekt zu sagen.
Aber von der Polizei so dargestellt, ne?
Genau, es wurde in dem Moment so dargestellt, und ich glaube, wir haben alle noch die Bilder vor Augen. Es war ein SEK-Einsatz dort.
Ich habe die Bilder oft vor Augen, weil ich vor diesem Baugerüst genau in der Situation gestanden habe, Herr Brakane. Ja. Und ich habe zwei Nächte vom G20-Gipfel berichtet. Ich habe in 20 Jahren in Deutschland zumindest, ich war auch international im Einsatz, nie auf einer Demonstration ein höheres Maß an Gewalt, die von Demonstrierenden ausging, erlebt, als genau in dieser Situation. Ich habe Gegenstände gesehen, die von diesem Baugerüst runterflogen. Die Gehwegplatten, über die berichtet wurde, es gab ja im Nachgang auch eine Aufbereitung dieser Situation, die ja als Erklärung dafür herhielt, dass die Polizei über langen Zeitraum dort nicht eingegriffen hat, und wir alle, die wir dort standen als Berichterstatter, als Reporter, haben uns gefragt, was ist hier eigentlich los? Das ist der absolute staatliche Kontrollverlust. Hatten da keine Antwort drauf. Das war die Antwort, wie Sie zu Recht sagen, die die Polizei in Echtzeit geliefert hat. Ich konnte mir da selbst keinen Reim drauf machen, überhaupt nicht. Ich kann nur das berichten, was ich sehe, was ich selbst dort mitbekommen habe. Ich habe dort eine massive Gewalt gegen die Polizei wahrgenommen. Ich habe habe auch Polizei wahrgenommen, vereinzelt. Die Gewalt ging allerdings von den Demonstrierenden aus, von einer großen Zahl von Demonstrierenden, der sich viele andere noch als Mob angeschlossen haben, dort in dem Kiez rund um das Schulterblatt und anschließend dann so eine Äußerung des damaligen regierenden Bürgermeisters aus Hamburg zu vernehmen, es habe dort keine Polizeigewalt gegeben, das ist ein Politiker. Diese Aussage gilt es zwingend zu hinterfragen. Aus journalistischer Sicht, natürlich hat es dort Polizeigewalt gegeben, auch bei diesem G20-Gipfel. Aber was dort im Vordergrund stand, war die massive Gewaltanwendung derer, die im Prinzip diesen G20-Gipfel als Bühne für ihren Demonstrationshooliganismus genutzt haben. Und darüber zu berichten, ist die zwingende Aufgabe von Reportern und Journalisten, die deswegen genau dort vor Ort sein müssen. Aber diese zentrale Frage, die Argumentation der Polizei, dort seien ja Fallen errichtet worden, dort wurden angeblich Gehwegplatten seien da im Einsatz gewesen, was im Nachgang niemand überprüfen konnte. Es hat aber auch niemand wirklich das Gegenteil erwiesen, ist natürlich im Nachgang auch die Aufgabe von Presse. Der Spiegel hat das sehr aufwendig betrieben, diese Recherche. Das lässt sich aber in Echtzeit in dieser Situation nicht auflösen. Sie haben bei dieser Großdemonstration, bei solchen Großdemonstrationslagen einfach ein Massaker, ein regelrechtes Twitter-Massaker von allen möglichen Aktivisten aus allen möglichen Richtungen, die dort berichten. Deswegen ist sauberer Augenzeugenjournalismus von Reportern, von Journalisten, die tatsächlich vor Ort sind im Einsatz und nicht nur irgendwo sitzen in einer warmen Stube und das Geschehen über Twitter verfolgen, so wichtig. Aber auch viele Fragen haben wir natürlich in so einer sehr eingeschränkten Sichtweise, die man dort hat, vor Ort in Echtzeit keine Antwort. Aber die Kommunikation der Polizei gilt es immer zu hinterfragen, auch und gerade in solchen Situationen.
Wir müssen, glaube ich, langsam ein Band drum machen.
Ein Bogen spannen.
Ein Bogen spannen. Ja, der Bogen zum Anfang, den will ich gerne spannen. Mhm. Und zwar deswegen, weil wir jetzt oft zwei Perspektiven gehört haben. Zum einen die des Mediennutzers, Marcel Braak-Hahne, und des Demonstrationsteilnehmers oder Fußballfans, der sozusagen die Medienberichterstattung hinterher aufgrund dessen abgleicht, was er so selber so vor Ort erlebt hat. Und die des Reporters, der auch vor Ort war, aber dann selber diese Medienberichterstattung betreibt. Wenn jeder von Ihnen mal überlegt, was er sozusagen mitnimmt aus dieser Diskussion, vielleicht ein, zwei Minuten was dazu sagen. Wir fangen bei Herrn Sundermeier an. Hat sich bei Ihnen was getan durch die Rückmeldung von einem Teilnehmer, der bei verschiedenen Sachen dabei war? Was denken Sie jetzt?
Auf jeden Fall, diese Perspektive bestätigt mich im Prinzip in der Diskrepanz, die wir zwischen der journalistischen Arbeit und der Kommunikation der Polizei haben, dass es dort einfach eine ganze Menge ungeklärter Situationen gibt, die es zu klären gilt. Und das stellt sich ja aus Sicht eines Demonstrationsteilnehmers, wie Herr Braak-Hahne das schildert, in ähnlicher Weise dar. Das ist übrigens auch meine Erfahrung in Gesprächen mit der Polizei, mit Polizeisprechern, wie man zum Beispiel mit YouTubern umgeht, mit Leuten der Gegenöffentlichkeit. Wer ist Journalist, wer ist Aktivist, wie geht man damit um, welche Fehlerkultur hat die Polizei eben nicht. Ich würde allerdings dafür warnen, so ein Feindbild Polizei aufzumachen. Es funktioniert nur, wenn man sich so über ein Mindestmaß an Kooperation auf einem minimalen gemeinsamen Interesse. Journalisten sind nicht dafür zuständig, die Pressearbeit der Polizei zu machen, um Gottes Willen. Sie können sich auch nicht zum Interessenslobbyisten der Polizei machen, sollen das auch nicht. Aber man ist darauf angewiesen, eine Art von Kooperation zu finden in solchen schwierigen Lagen. Da hilft es nicht, pauschal der Polizei Vorwürfe zu machen. Damit werden wir keine Lösung dieser Diskrepanzen herbeiführen.
Ich bin sehr dankbar für die Perspektive desjenigen, der vor Ort war und nochmal sagen kann, die machen das nicht aus Boshaftigkeit oder gegen Journalisten. Die wissen es oft manchmal nicht, welche Rechte Journalisten haben, dass sie vielleicht vorgelassen werden dürfen. Die haben aber eigentlich ein anderes Interesse. Denen geht es vielleicht gar nicht darum, dass darüber berichtet wird. Denen geht es darum, dass diese Demonstration friedlich abläuft. Und das kollidiert halt einfach immer mit dem Interesse von Journalisten. Und das öfter zu sehen, finde ich nochmal ganz gut, mir das auch als Medienjournalist, der ich das ja oft darüber höre und davon lese, dass ich das nochmal klar kriege, hat mir geholfen.
Die Punkte von Herrn Sundermeier kann ich sehr gut nachvollziehen und bedanke mich herzlich bei Ihnen für die sehr offene und transparente Darstellung von Ihren Erfahrungen vor Ort. Meine größte Sorge in mir oder das, was mir immer so ein bisschen Gänsehaut oder vielleicht auch wütende Falten auf die Stirn treibt, nämlich das Thema, dass wenn ich eine Information von der Polizei lese, ich mich frage, ist diese Pressemitteilung eigentlich jetzt nicht mehr nur zum Zweck der Kommunikation über das Ereignis an Dritte, sondern als Mittel zur Legitimation des eigenen Handels und somit Teil der strategischen Überlegung der Polizei da. Die hat mir die Diskussion jetzt nicht genommen, sondern vielleicht eher noch ein bisschen verstärkt, was aber auch nicht schlimm ist. Ich finde, also das habe ich aber ja häufiger bei Ihnen im Podcast, ich glaube eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass hier Journalistinnen und Journalisten am Werk sind, die sehr reflektiert arbeiten und ihre Arbeit im Sinne des Handwerks sehr ernst nehmen. Und auch dafür möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Und ich finde, wenn wir was mitnehmen, ich glaube, es ist eigentlich alles da. Wenn ich jetzt Journalist wäre oder neu in dem Job wäre, habe ich hier was Schönes gefunden beim Journalistenverband auf der Seite vom DJU. Kurzes Zitat, ich glaube, damit kann man gut abschließen. Die Polizei ist aber nicht nur Quelle von Informationen, sondern auch Gegenstand der Berichterstattung. Nicht selten ist sie sogar beides zugleich. Diese Doppelrolle hat gewichtige Konsequenzen. Nicht zu verkennen ist, dass die Polizei eine Behörde mit eigenen Interessen ist. Ist die Polizei an einer Auseinandersetzung beteiligt, muss sie als Partei behandelt werden, weil es ihr im Zweifel an der erforderlichen Objektivität fehlt. Ich finde, wenn das die Grundlage allen journalistischen Arbeitens in der Zusammenarbeit mit Informationen von der Polizei wäre, wären wir schon deutlich weiter und ich hätte ein deutlich besseres Bauchgefühl zu Demonstrationen oder Fußballspielen zu fahren und danach anderen Menschen zu erzählen, was passiert ist.
Schlussworte von Marcel Brakane, der uns geschrieben hat, eine Mail, weil er über das Thema Polizei und Presse sprechen wollte, was wir hiermit gemacht haben im Podcast nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk. Wenn Sie auch eine Frage haben oder ein Problem haben mit Medien, Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder einfach wissen wollen, wie manche Sachen in Medien funktionieren, dann mailen Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und dann sprechen wir vielleicht bald auch über Ihr Thema. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.